Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Fünf, zehn Minuten war der ganze Garten voll und auf einmal war es ein Meter hoch.
Ich kann den Wind und den Regen nicht mehr hören.
Wir haben das Haus gerade erst umgebaut, hergerichtet und jetzt ist es ja, abgesoffen. Jetzt kommt die Wintersaison und die Heizung ist jetzt auch hin, aber das ist auch im Keller.
Wir leben seit zwei Tagen am Dachboden ohne Wasser, ohne irgendwas.
Alles haben wir verloren. Keine Ahnung. Alles ist weg.
Es sind fast schon apokalyptische Bilder, die uns vergangenes Wochenende aus Österreich erreichen. Reißende Flüsse, überflutete Straßen und Häuser, Menschen, die mit Hubschraubern von Dächern gerettet werden.
Das war schon eine sehr extreme Situation. Wie extrem, das haben auch die Daten dann gezeigt. Das Hochwasser im Wimfluss war sogar ein tausendjährliches Hochwasser.
Zwei Wochen vor der Nationalratswahl stehen weite Teile des Landes unter Wasser. Fünf Menschen kommen bei der Flut ums Leben. Die Politik ist im Krisenmodus.
Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher werden es wahrscheinlich die schwersten Stunden ihres Lebens sein.
Während Einsatzkräfte und Betroffene gegen die Wassermassen kämpfen, warnen Experten einmal mehr, dass solche Extremwetter in direktem Zusammenhang mit der Klimakrise stehen.
Wir wissen auch, dass eben der menschengemachte Klimawandel kurzzeitigen Starkregen, aber auch mehrtägigen Starkregen intensiver, teils auch häufiger macht.
Trotzdem blockiert die Kanzlerpartei ÖVP seit Jahren Maßnahmen zur Bewältigung der Krise.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen.
Und ausgerechnet die FPÖ, die Partei, die die Klimakrise regelmäßig kleinredet, führt seit Monaten die Umfragen an.
Also diese Klimawandel-Leugner-Partei, die jetzt plakatiert, euer Wille geschehe und das ist einfach geflutet, das Gebiet, da glaube ich schon, dass das auf der Bildebene massiv wirken kann.
Könnte das Hochwasser den Ausgang der Nationalratswahl noch drehen? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über das Jahrhunderthochwasser, das Österreich gerade erschüttert hat. Wir wollen wissen, wie genau die Katastrophe mit der Klimakrise zusammenhängt und ob die Flut Konsequenzen für die bevorstehenden Wahlen haben könnte.
Fangen wir damit an, was genau eigentlich gerade in Österreich passiert ist. Völlig unerwartet kam das Hochwasser nicht.
Also erste Andeutungen gab es bereits Anfang vergangener Woche. Da hat sich abgezeichnet, dass es einen massiven Temperatursturz geben wird.
Stefanie Rachbauer hat für den Standard beobachtet, wie sich die Unwetter in den vergangenen Tagen entwickeln. Durch die Wetterprognosen war nämlich schon abzusehen, dass sich etwas Größeres zusammenbraut.
Es war aber zunächst unklar, wie sich das wirklich entwickelt und was das konkret bedeutet. Die Geosphere Austria, also der Wetterdienst Österreichs, hat noch eingeschränkt mit Unwettern gerechnet. Andere haben schon von massiven Starkregenlagen gesprochen.
Mitte der Woche wird immer deutlicher, hier droht nicht einfach nur ein starkes Unwetter.
Da hat dann die Geosphere eine Regen-, Schnee- und Windwarnung herausgegeben. Und es wurde klar, wahrscheinlich bis Dienstag der nächsten Woche wird es ununterbrochen regnen.
In Österreich läuft daraufhin die Krisenmaschinerie an. Besonders der Osten des Landes bereitet sich auf den drohenden Niederschlag vor.
Der Bundeskanzler ist vor die Presse getreten und hat versichert, dass eben die Feuerwehren, aber auch das Bundesheer und die Zivilschutzeinrichtungen vorbereitet sind. Es wurden Einsatzpläne gemacht, es wurden Lagebilder erstellt. Und dann gab es eben auf ganz vielen Ebenen konkrete Vorbereitungen.
Sandsäcke werden befüllt und geschichtet, Schutzwände aufgestellt, Speicherbecken für Regenmassen präpariert.
Es wurden Veranstaltungen abgesagt, in den Bergen Bergstraßen gesperrt, Kühe von der Alm runtergetrieben, weil irgendwie klar war, da wird viel Schnee kommen. Und es hat dann auch das Rote Kreuz schon gesagt, Leute, schaut, dass ihr genug Wasser zu Hause habt, dass genug zu essen daheim ist, Taschenlampen, ein batteriebetriebenes Radio, seid gerüstet, stellt die Autos von der Straße weg.
Vor dem Wochenende gibt noch das staatliche Bahnunternehmen ÖBB eine Reisewarnung aus.
Und schließlich hat sich dann auch der Bundespräsident an die Bevölkerung gewandt und hat uns quasi gewarnt, was da auf uns zukommt, und zum Zusammenhalten aufgerufen.
Ich bitte Sie alle, schauen wir aufeinander, bleiben wir informiert, was los ist, halten wir zusammen.
Man könnte also meinen, Österreich ist bestens vorbereitet. Doch Ende der Woche beginnt der Regen und er hört nicht mehr auf.
Schnee, Sturm und Starkregen sorgen weiter für viele Feuerwehreinsätze in Österreich.
In Niederösterreich wurde in 24 Orten Katastrophenalarm ausgelöst.
Die Lage ist dramatisch, nicht zuletzt, weil die Regenmengen morgen noch größer werden.
Über Nachrichtensendungen wie hier im ORF verfolgen an diesen Tagen viele, wie sich die Lage immer weiter zuspitzt.
Ich würde sagen, am Samstagabend so ist es dann wirklich brenzlig geworden.
In Niederösterreich tritt bereits nach wenigen Stunden der Kamp über die Ufer. Das ist ein 150 Kilometer langer Fluss. Bewohner des umliegenden Kampzals werden evakuiert.
Es gab am Samstag untertags dann einige Sturmeinsätze von der Feuerwehr schon, Stromausfälle. Weitere Flüsse sind angestiegen. Die Donau hat dann auch in Wien schon Hochwasser geführt und die Flusspegel sind eben immer weiter raufgegangen. Es hat sich immer mehr zugespitzt.
Niederösterreich, das Bundesland, das Wien umgibt, wird zum Hotspot der Katastrophe. Dämme brechen, viele Gemeinden sind ohne Strom. In manchen fällt die Trinkwasserversorgung vorübergehend aus. Einige Ortschaften werden von den Wassermassen komplett eingeschlossen.
Lilienfeld zum Beispiel in Richtung vom Wallfahrtsort Mariazell war etwa komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Da war der ganze Bezirk nicht erreichbar. Das Kammtal, an sich eine sehr schöne, pittoreske Gegend, die ein massives Katastrophengebiet war. Dort ist alles überschwemmt gewesen. Klosterneuburg, eben schon in der Nähe von Wien, da gibt es einen Bach, der sonst nur dahin plätschert. Und der ist eben so angeschwollen, dass die Feuerwehr sogar das Krankenhaus vom Wasser retten musste.
Am Sonntag tritt die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner von der ÖVP vor die Presse. Neben ihr steht der Landesfeuerwehrkommandant. Dahinter Vertreter von Rettung und Bundesheer, kurz das Krisenkabinett.
Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher werden es wahrscheinlich die schwersten Stunden ihres Lebens sein. Und deswegen hat auch der Landesführungsstab das gesamte Land zum Katastrophengebiet erklärt.
Da ist dann eben das ganze Bundesland Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden und das Bundesheer zum Assistenzeinsatz gerufen. Da hat man dann gewusst, es ist wirklich arg.
Allein in Niederösterreich sind bis Montagabend 26.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Die meisten von ihnen sind Freiwillige.
Es gibt nur 6 Berufsfeuerwehren in den Landeshauptstädten und der Rest sind eben freiwillige Feuerwehren. 4.500 Einheiten in ganz Österreich. Das sind die, die die Keller auspumpen, die die Sandsäcke schleppen, die den Schlamm wegschaufeln, wenn das Wasser dann weg ist.
Einer von ihnen ist Harald Straninger, Kommandant in Schönberg, einer Gemeinde im Kamptal. Wir haben ihn gebeten, uns ein paar Eindrücke von seinem Einsatz zu schildern. Er war am Montag in einem Wohnkomplex im Kamptal unterwegs.
In diesem Wohnkomplex sind einige Wohneinheiten drinnen, die besonders waren zum Evakuieren. Durch den schnell ansteigenden Wasserstand. Wir haben dort müssen viele Objekte mit Sandsäcken zum Schützen.
Harald Straninger hat das alles schon einmal vor rund 20 Jahren durchgemacht. Beim Hochwasser 2002, das massive Schäden in mehreren mitteleuropäischen Ländern verursacht hat.
Was man oft auch komplett vergisst, ist das einringende Wasser durch Grundwasser, wo man selber auch wieder Überraschungen erleben mussten. Auf einmal ist dieses Objekt, wo man gar nicht glaubt, betroffen.
Auch für erfahrene Feuerwehrleute sind diese Naturkatastrophen zum Teil unberechenbar.
Und wenn das die Feuerwehr dann eben auch nicht mehr alleine schafft, dann gibt es noch das Bundesheer. Die können eben zu einem Assistenzeinsatz gerufen werden und mit noch schwererem Gerät, als die Feuerwehr hat, anrücken. Auch mit Hubschraubern, um zum Beispiel ganz schwere Säcke zu bringen, um zum Beispiel Dämme zu unterstützen.
1.000 Soldatinnen und Soldaten werden in diesen Tagen zum Einsatz gerufen. Die Aufnahmen, die bei den Hubschraubereinsätzen aus der Luft entstehen, machen die Dimension der Katastrophe erst richtig bewusst. Staudämme laufen über, Autos und Lkw werden weggespült, ganze Ortschaften schwimmen in den braunen Wassermassen.
Auch in den Bundesländern, die an Niederösterreich angrenzen, richten die Wassermassen enorme Schäden an. Im Burgenland, in der Steiermark und in Oberösterreich. Und auch Wien bleibt diesmal nicht verschont.
Also in Wien, das war super außergewöhnlich, dass man da ein Hochwasser spürt. Das lässt sich normalerweise sehr gut abfangen, weil es auch einen sehr guten Hochwasserschutz gibt und eine gute Donauregulierung. Diesmal war es aber so, dass so viel Wasser zusammengekommen ist, dass sogar Menschen evakuiert werden mussten am Stadtrand.
Und auch zwei kleinere Gewässer laufen über.
Zum einen der Donaukanal, der vom Hauptstrom abzweigt, der ist extrem angestiegen. Dort gibt es ja viele Lokale, man kann im Sommer nicht sitzen. Und da ist eines komplett weggespült worden.
Was in sozialen Netzwerken und privaten Chatnachrichten aber besonders für Aufregung sorgt, das ist der Wienfluss. Ein eigentlich kleines Rinnsal, das vom Wienerwald quer durch die Stadt bis in den Donaukanal fließt. Auch vorbei an der Standardredaktion. Wenn ich normalerweise aus dem Fenster schaue, dann watscheln dort am Flussbett Enten oder Vögel herum. Auch jetzt ist das wieder so. Aber vergangenes Wochenende war die Wien ein reißender Fluss, der zum Teil angrenzende Wege und U-Bahn-Trassen überschwemmte. Das Verkehrschaos kann man sich vorstellen.
Das war schon eine sehr extreme Situation. Wie extrem, das haben auch die Daten dann gezeigt. Das Hochwasser im Wienfluss war sogar ein tausendjährliches Hochwasser.
Die Unwetter halten bis Montag an, zum Teil sogar noch länger.
Am Dienstag hat zumindest in Wien zum ersten Mal seit Tagen wieder die Sonne gescheint und es hat nicht mehr geregnet. Ich glaube, das war für alle eine große Erleichterung. Und auch im Rest des Landes hat man dann nur mehr vereinzelt Schauer verzeichnet.
Der Regen hat aufgehört und in vielen Regionen gehen die Pegelstände zurück. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank.
Johanna Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau in Niederösterreich, wirkt bei ihrem Statement am Dienstagvormittag immer noch angespannt. Denn auch wenn der Regen nachlässt, stehen viele Gebiete weiterhin unter Wasser. In höheren Lagen könnte jetzt der gefallene Schnee auch noch zum Problem werden.
Laut Bergrettung ist die Lawinengefahr erhöht. In den vergangenen Tagen ist ja einiges an Schnee zusammengekommen in den Bergen, ein halber Meter bis einen Meter. Und der Schnee ist aber sehr schlecht mit dem Untergrund verbunden. Wenn jetzt die Temperaturen steigen, dann können Gleitschneeabgänge passieren. Und am Dienstag war das dann tatsächlich der Fall. Da ist eben schon eine Lawine abgegangen auf einen Wanderweg in Salzburg. Die hat 4 Personen erfasst, aber es konnten zum Glück alle gerettet werden.
Wie hoch der Sachschaden am Ende sein wird, das ist noch nicht abzuschätzen. Betroffene bekommen jedenfalls finanzielle Unterstützung. Die Regierung hat den Katastrophenfonds von 300 Millionen Euro schon auf 1 Milliarde aufgestockt. Und das Land Niederösterreich hat 75 Millionen Euro an Soforthilfe angekündigt.
Aber längst nicht alle Folgen werden sich durch Geld wieder richten lassen. Was wir mittlerweile auch wissen, 5 Menschen sind durch die Extremwetter ums Leben gekommen.
Das eine war mal ein Feuerwehrmann, der hat einen Keller ausgepumpt und ist dann im Einsatz ums Leben gekommen. Der dürfte da auf der Stiege ausgerutscht sein und sich dann eben tödlich verletzt haben. Dann gab es 2 ältere Männer, ein 70-jähriger und ein 80-jähriger Mann. Die sind in ihren Wohnhäusern den Wassermassen zum Opfer gefallen. In Klosterneuburg ist dann noch eine 4. Person gefunden worden, auf dem Bauch im Wasser. Das war ein 46-jähriger Wiener, der ist ertrunken, hat sich herausgestellt. Und dann ist noch eine 81-jährige Frau ums Leben gekommen in ihrem Wohnhaus. Das heißt, bis Mitte der Woche gab es insgesamt 5 Hochwassertote.
Die Bilder und Berichte von den Wassermassen in Österreich wirken surreal. Ein bisschen wie aus einem Endzeitfilm. Sowas gab es noch nie, sagen viele. Aber stimmt das tatsächlich?
Ja, mein Name ist Marc Olefs, bin Leiter des Departments für Klimafolgenforschung an der Geosphere Austria, Bundesanstalt für Geophysik, Geologie, Meteorologie und Klimatologie.
Um die Dimensionen der Flutkatastrophe besser zu verstehen, haben wir uns Expertise geholt. Marc Olefs beobachtet, wie sich das Klima in Österreich verändert und erstellt Prognosen für die Zukunft. Er kann uns also sagen, ob die Überschwemmungen aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich außergewöhnlich sind.
Wenn wir mal von den Niederschlagsmengen ausgehen, die wir hier in Österreich gemessen haben, dann sehen wir eben enorme Regenmengen, die viele Rekorde gebrochen haben.
Es gab in den vergangenen Jahrzehnten schon mehrere große Überschwemmungen in Österreich.
Die aus dem Jahr 2002 haben wir ja schon kurz erwähnt.
7 Tote, Milliardenschäden und Tausende, die ihr Hab und Gut verloren haben. Das ist die bisherige Bilanz der Hochwasserkatastrophe.
Bereits über Wien sieht man, die Donau führt so viel Wasser wie schon lange nicht.
Auch 2013 kam es in Österreich zu einer verheerenden Flutkatastrophe.
Kritisch ist die Lage in Ober- und in Niederösterreich. Viele Bahn- und Straßenverbindungen sind nach wie vor unterbrochen.
Damals wie auch jetzt sprechen Fachleute von einem Jahrhunderthochwasser. Aber so viel Regen wie in der vergangenen Woche ist in einem so kurzen Zeitrahmen noch nie gefallen. Innerhalb von wenigen Tagen haben die Wetterstationen an einigen Orten Werte von bis zu 420 mm gemessen. Das ist 5-mal so viel, wie dort sonst im ganzen Monat September fällt.
Das ist sicherlich das in diesem Zeitraum von 4 Tagen sicherlich das extremste Niederschlagsereignis, das wir seit Messbeginn hier in Österreich verzeichnen können.
Wenn man sich anschaut, wie häufig solche Werte statistisch gesehen vorkommen, dann spricht der Klimaforscher von Zeiträumen von weit über 300 Jahren.
Das heißt, es ist ein sehr, sehr extremes Ereignis, ausgelöst durch eine sogenannte 5B-Wetterlage. Das ist eine reine Klassifizierung in der Meteorologie, hat sonst keine Bedeutung.
Wir wollen hier nicht zu tief in die Wetterwissenschaft einsteigen, aber wir haben versucht, uns möglichst einfach erklären zu lassen, warum es gerade so viel geregnet hat. Also diese sogenannte 5B-Wetterlage hängt mit einem Tiefdruckgebiet zusammen. Tiefdruckgebiet, das bedeutet, in einem Bereich in der Atmosphäre ist der Luftdruck niedriger als in den umliegenden Gebieten. Und bei der 5B-Wetterlage bildet sich so ein Tiefdruckgebiet teilweise über dem Mittelmeer. Die Luft saugt sich dort voller Wasser und zieht dann weiter in Richtung Ostmitteleuropa, wo der Regen dann runterfällt.
Das Besondere an der aktuellen Situation, meint Marc Olefs, das Tiefdruckgebiet verlagert sich nicht, sondern bleibt quasi an bestimmten Orten hängen.
Hat sich sozusagen auf dem Balkan mehr oder weniger festgesetzt und schaufelt jetzt eben feuchte Luftmassen vom Mittelmeer, vom Schwarzen Meer, teilweise auch von Ostsee, Nordsee, insbesondere an die Alpen-Nordseite, Osthälfte Österreichs und an die angrenzenden Länder Polen und Tschechien und sorgt eben dadurch für diese immensen Niederschlagsmengen und Überschwemmungsproblematik.
Anders gesagt, der ganze Regen, der sonst über halb Europa zieht, der ist jetzt nur in einzelnen Regionen runtergegangen. Eben zum Beispiel Niederösterreich.
Welche Faktoren für die aktuelle Wetterlage ausschlaggebend waren, das werden Marc Olefs und sein Team in einer breit angelegten Studie untersuchen.
Wo man eben den Einfluss des Klimawandels sich nochmal detailliert anschaut und das dauert dann mehrere Wochen eben, weil das sehr aufwendig ist.
Solche Studien gibt es allerdings schon zu anderen Flutkatastrophen, zum Beispiel die im deutschen Ahrtal vor 3 Jahren. Und die haben einen eindeutigen Einfluss des Klimawandels festgestellt.
Wir wissen auch, dass eben der menschengemachte Klimawandel kurzzeitigen Starkregen, aber auch mehrtägigen Starkregen intensiver, teils auch häufiger macht.
Marc Olefs sagt, Wetterkonstellationen wie jetzt, die hat es auch schon in der vorindustriellen Zeit gegeben. Der Klimawandel verursacht solche Extremwetterereignisse also nicht. Er kann sie aber deutlich verschärfen.
Das liegt zum Beispiel daran, dass sich durch den Klimawandel die Meere erhitzen.
Der ganze europäische Kontinent und die Meeresgebiete, die jetzt hier eine Rolle spielen bei diesem Wetterereignis, sind jetzt um 2 bis 3 Grad wärmer im Vergleich zu vorindustrieller Zeit. Das zeigen ganz eindeutig die Messdaten.
Und das wiederum sorgt dafür, dass die darüberziehende Luft mehr Wasserdampf aufnimmt, nämlich 15-20% mehr als zur vorindustriellen Zeit. Dadurch regnet es häufiger und vor allem intensiver.
Die starken Regenfälle sind also auch eine Folge des heißen Sommers, durch den die Meere so warm geworden sind.
Weil Wasser viel, viel mehr Wärme speichern kann als Luft und die Landmassen und deswegen sozusagen ein heißes Sommerhalbjahr deutlich überwärmte Meere zurücklässt, die dann wiederum jetzt im Herbst, eben am Übergang zum Winterhalbjahr, wirksam werden können. Und das werden wir uns auch anschauen, wie groß eben die Rolle von diesen überwärmten Ozeanen jetzt in diesem Fall für dieses Starkniederschlagsereignis tatsächlich ist.
Dass der Klimawandel einen Einfluss auf die Unwetter hat, das ist laut Marc Olefs unbestritten.
Heißt das also auch, dass solche Flutkatastrophen in der Zukunft noch häufiger vorkommen werden?
Da muss man stark differenzieren zwischen den verschiedenen Wetterlagen. Wenn wir über diese sogenannten 5B-Tiefs sprechen, die eben bekannterweise in Zusammenhang mit der allermeisten dieser gravierenden Hochwässern steht und auch in Österreich 45% der extremsten Starkniederschlagsereignisse erklären, dann sehen wir tatsächlich in den Beobachtungsdaten, dass sich diese Anzahl an 5B-Wetterlagen nicht verändert hat in der Vergangenheit.
Olaf sagt, die Forschung geht sogar davon aus, dass die 5B-Wetterlagen in Zukunft womöglich etwas seltener auftreten werden. Das liegt daran, dass diese Tiefdruckgebiete weiter nach Norden wandern.
Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein 5B-Tief bildet, also dass so ein Kaltluftvorstoß bis ins Mittelmeer gelangt, der reduziert sich etwas, wenn sich alles nach Norden verschiebt.
Nur durch die Effekte des Klimawandels werden die Regenfälle gleichzeitig extremer.
Das bedeutet, wir gehen derzeit davon aus, dass solche 5B-Wetterlagen in Zukunft vielleicht etwas seltener, dafür aber, wenn sie auftreten, eben intensiver und somit potenziell schadbringender auch werden könnten.
Marc Olefs unterscheidet außerdem zwischen extremen Starkregenfällen, also das, was wir gerade erlebt haben, und kleineren Unwettern. Letztere haben in Österreich und auch in Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder für Überschwemmungen gesorgt, wenn auch nicht im selben Ausmaß wie jetzt. Und bei diesen kleineren Ereignissen ist der Einfluss des Klimawandels noch größer.
Weil da diese erhöhte Wasserdampfaufnahmefähigkeit einfach der Luft der Hauptmotor ist. Gewitterwolken werden höher, größer, Hagelkörner werden größer und schadbringender.
Diese kurzzeitigen starken Regenfälle haben seit den 80er Jahren in Österreich bereits um 15% zugenommen.
Ich lebte wie eine kleine Königin. Der Tag bestand aus Essen, Streicheln und Schlafen. Bis zum bösen Erwachen. Weggeworfen wie ein altes Spielzeug musste man mich aus einer Tonne retten. Aber warum? Ich wünsche mir doch nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein bisschen kuscheln.
Sie hörten Monika Weinzettel als Hauskatze Mia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Wir haben ja schon über die Krisenmaschinerie gesprochen, die angelaufen ist, nachdem in Österreich die ersten Warnungen der Wetterstationen eingegangen sind. Viele Betroffene und Expertinnen sagen, das Land war wesentlich besser auf das Unwetter vorbereitet als zum Beispiel noch vor 22 Jahren. Damals wurden die Menschen von einem auf den anderen Tag überrascht und die Folgen waren viel heftiger.
Das hängt auch damit zusammen, dass eben dieses ganze Warnsystem, also die Wetterwarnungen wurden eben bereits Anfang der Woche auch ausgegeben und entsprechend auch gut an die Behörden weiter kommuniziert bis zur Hydrologie runter. Also diese Kette, die funktioniert eben jetzt im Fall von Österreich sehr, sehr gut.
Aber auch wenn der Katastrophenschutz aus wissenschaftlicher Sicht vieles richtig gemacht hat, angesichts der massiven Schäden, der zerstörten Häuser und der Todesopfer, stellen sich natürlich viele die Frage, wie solche Katastrophen in der Zukunft verhindert werden können.
Naja, da gibt es halt die kurz- und die langfristige Perspektive.
Kurzfristig, sagt Marc Olefs, sei es vor allem wichtig, die Warnungen der Behörden ernst zu nehmen. Schwere Unwettervorhersagen nicht zu unterschätzen. Langfristig braucht es politische Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Regenfälle immer extremer werden. Also Strategien gegen die Erderwärmung.
Ich kann es jetzt im Detail nur für Österreich sagen. Dort ist eben ein Klimaschutzgesetz nach wie vor noch ausständig.
Die schwarz-grüne Regierung hatte sich eigentlich ein bundesweites Klimaschutzgesetz als Ziel vorgegeben. Dass es das Gesetz noch nicht gibt, liegt vor allem an der ÖVP, die immer dann auf die Bremse drückt, wenn Maßnahmen den Bürgern etwas abverlangen. Dafür gibt es, ähnlich wie in Deutschland, ein neues Heizungsgesetz. Allerdings hat die deutsche Debatte, die der Ampelregierung ja stark geschadet hat, wohl auch Auswirkungen auf Österreich gehabt.
Das erneuerbaren Wärmegesetz, also die Abschaffung von fossilen Heizsystemen, die ist leider eben durch die aktuelle Regierung etwas verwässert worden, dass man eben anstatt schon den Bestandsgebäuden die fossilen auch zwingend abzuschaffen, hat man sich darauf geeinigt, dass man das nur bei Neubauten macht.
Und auch an viele andere Klimaschutzmaßnahmen traut sich Österreich, genau wie Deutschland, bislang nicht dran.
Tempo 100 ist nach wie vor ein No-Go, die billigste und einfachste Maßnahme, um die Emissionen runterzubringen mit sehr vielen positiven Nebeneffekten. Denken wir an die Kosten, an die Gesundheit, an die Gefährdung.
Was die Regierung tatsächlich eingeführt hat, das ist eine sogenannte ökosoziale Steuerreform.
Wo ich also durch klimafreundliches Verhalten aktiv weniger bezahle und das wieder über in Österreich den sogenannten Klimabonus per Capita zurückbekomme.
Allerdings wird bei der Steuerreform nach Meinung von Marc Olefs der Preis für CO2 noch viel zu niedrig berechnet.
Der liegt in Österreich jetzt ungefähr bei 40 Euro pro Tonne und sollte eigentlich in der Größenordnung von 100 Euro liegen, um die tatsächlichen ökonomischen Schäden auch wieder zu spiegeln. Also da sind sich natürlich auch alle Klimaökonomen einig. Die einzelne Maßnahme, die sicherlich den größten Wirkungseffekt hat, wenn ich eine ökosoziale Steuerreform mit wirklich einem richtigen, wahren CO2-Preis haben.
Laut Marc Olefs gibt es aber noch etwas, das die Politik unmittelbar tun kann. Man denkt vielleicht nicht sofort daran, aber nicht nur das Klima hat einen Einfluss aufs Hochwasser, sondern auch die Beschaffenheit der Böden. Asphaltierte Straßen können im Gegensatz zu Wiesen oder Feldern kein Wasser aufnehmen.
Die Wasseraufnahmefähigkeit hat natürlich eine immense Auswirkung. Ob sich eine Überflutung ausbildet bei gleicher Regenmenge oder nicht, das ist natürlich noch dramatischer bei kurzzeitigen Regenfällen, so extreme Stundenniederschläge.
Aber auch bei Regenfällen über mehrere Tage spielt es eine wichtige Rolle, ob Böden versiegelt sind oder nicht.
Also die Entsiegelung der Flächen ist generell neben der Reduktion der Treibhausgasemissionen und sonstiger Anpassungsmaßnahmen wie Hochwasserschutz und so weiter ein wesentliches Mittel, um das Risiko bei gegebener Gefährdung dann entsprechend auch reduzieren zu können.
Die EU hat gerade erst ein Gesetz beschlossen, das unter anderem die Entsiegelung von Flächen in allen EU-Staaten vorantreiben soll. Das sogenannte Renaturierungsgesetz. Das soll dazu beitragen, dass Naturflächen wieder so hergestellt werden, wie sie früher mal ausgesehen haben. Und eben dieses Renaturierungsgesetz, das hat in Österreich vor wenigen Monaten eine Regierungskrise ausgelöst. Wir haben damals auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Den Link stellen wir in die Shownotes.
Die Grünen, die ja in Österreich mitregieren, haben für das Gesetz gestimmt. Der Koalitionspartner, die ÖVP, war dagegen. Karl Nehammer hat sogar versucht, vor der Abstimmung zu intervenieren. Und als das Gesetz dennoch durchgegangen ist, hat die ÖVP eine Anzeige gegen die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler gestellt, mit der sie allerdings gescheitert ist. Man kann sich also fragen, ob der ÖVP ihre Ablehnung gegen das Gesetz jetzt vielleicht vor die Füße fällt. Und ob die Grünen durch die Naturkatastrophe womöglich sogar im Wahlkampf Stimmen gewinnen können.
In rund einer Woche finden bei uns die Nationalratswahlen statt. Seit rund einer Woche macht der Wahlkampf jetzt Pause.
Ona Kroß-Leitner steckt für den Standard eigentlich mitten in der Wahlkampfberichterstattung. Denn am 29. September finden hier die Nationalratswahlen statt. Das scheint jetzt allerdings nebensächlich. Alle Wahlkampfauftritte von SpitzenkandidatInnen und TV-Duelle im Fernsehen, die wurden verschoben.
Das haben auch alle Parteichefs und die Parteichefin in Videobotschaften mitgeteilt, dass sie sich jetzt einmal um die Unwetter kümmern und um die Katastrophe und dass der Politik quasi im Sinne eines Wahlkampfs mal hinten anstehen muss. Natürlich haben sich auch alle Politikerinnen und Politiker gleich einmal bei den Einsatzorganisationen und den Blaulichtorganisationen bedankt. Vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen abwärts hatte wirklich jeder seinen Dank und sein Lob ausgesprochen.
Auch wenn der offensive Wahlkampf in den Hintergrund gerät, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten nutzen die Katastrophe schon auch für ihre persönliche Inszenierung. Über das Renaturierungsgesetz spricht ÖVP-Chef Karl Nehammer in diesen Tagen nicht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute wieder im Einsatzstab im staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement. Zunächst einmal das Wichtigste voraus. Ich habe als Bundeskanzler immer zugesagt, dass wir alles tun werden, damit die Bundesländer die Chance haben, auch die Folgen dieser Katastrophe abzumildern.
Bundeskanzler Karl Nehammer präsentiert sich in den vergangenen Tagen als Krisenmanager im Lagezentrum. Er leitet seit vergangenem Wochenende das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement im Innenministerium. Er reist in die betroffenen Gebiete, gibt Pressekonferenzen mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oder dem Wiener Bürgermeister. Er nutzt schon natürlich die Bühne, die er geboten bekommen hat, auch für seinen Wahlkampf und signalisiert Verantwortung, Stabilität, das, was auch seine Wahlkampfkampagne im Grunde genommen aussagt.
Die beiden anderen Kanzlerkandidaten, SPÖ-Chef Andreas Babler und FPÖ-Chef Herbert Kickl, haben es da schwieriger. Sie sind derzeit beide in der Opposition und ohne Regierungsverantwortung kann man sich schwer als Krisenmanager positionieren. Aber zumindest der Sozialdemokrat Andreas Babler ist auch Bürgermeister von Dreiskirchen, eine Kleinstadt in Niederösterreich.
Ja, kurzes Update über die Situation, die jetzt ja in unserer Stadt zugespitzt. Wir haben große Straßen sperren müssen. Wir gehen jetzt mit der Weißerbrücke in Drüberswinkel.
Man versteht Andreas Babler hier nur sehr schlecht. In diesem Instagram-Video sieht man ihn vor einem Einsatzwagen im Regen stehen. Er trägt eine Feuerwehruniform, die Hände lässig in die Hosentaschen gesteckt. Der Sturm bläst ihm durch die Haare. Babler wendet sich an die Bewohnerinnen und Bewohner von Traiskirchen und erklärt, welche Straßen gesperrt sind und wo die Bevölkerung besonders achtsam sein soll.
Auch das passt ganz gut in seine Wahlkampferzählung, also in diese Groundwork, in dieses aus der Basis kommende vor Ort sein und Verantwortung zeigen.
Die rechtspopulistische FPÖ verhält sich laut unserer Kollegin Ona Kreuz-Leitner dagegen gerade eher zurückhaltend.
Parteichef Herbert Kickl hat natürlich wie alle anderen auch sein Beileid den Menschen ausgesprochen, die von den Unwettern betroffen sind.
Und mein ganz besonderer Dank, der gilt in diesen Stunden und in diesen Tagen unseren Einsatzkräften, die Land auf, Land ab unterwegs sind, um das Schlimmste zu verhindern.
Hat auch darauf hingewiesen, dass wenn jetzt einmal die unmittelbare Katastrophe vorbei ist, wird es dann darum gehen, die Opfer rasch und unbürokratisch zu entschädigen. Die Frage, woher der Regen kommt, behandelt Kickl nicht. Also was die Ursache für diese schweren Unwetter in dieser Intensität ist, darüber verliert er eigentlich kein Wort.
Ganz im Gegensatz zu den Grünen. Klimaschutz ist eines ihrer zentralen Anliegen und, wie vorhin schon gehört, auch eines der großen Streitthemen in der Koalition. Und so meldet sich auch sofort die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler zu Wort.
Eines möchte ich aber in aller Klarheit dazu sagen. Immer heftigere Unwetter, immer häufigere Überschwemmungen, das sind Folgen der Klimakrise. Und mir ist es wichtig, das in dieser Deutlichkeit zu sagen, weil es in den nächsten Jahren darum gehen wird, alles Menschenmögliche zu tun, um dieser Krise, eigentlich Katastrophe, was entgegenzusetzen.
Leonore Gewessler hat sich relativ schnell gemeldet, hat auch wie alle anderen eben den Menschen vor Ort gedankt und gleichzeitig in einer ziemlichen Drastik gesagt, das ist der Klimawandel und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Was vielleicht erstmal überrascht, bis zur großen Flutkatastrophe vergangene Woche hat der Klimaschutz im Wahlkampf der Grünen und eigentlich auch in dem der anderen Parteien keine große Rolle gespielt. Und das, obwohl der Sommer wieder überdurchschnittlich heiß war.
Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich einen Wendepunkt gibt.
Das ist unser Kollege Benjamin Narodaslawski. Er kümmert sich beim Standard um Geschichten rund um den Klimaschutz.
Wir haben gesehen, dass dieses Klimathema mehr oder weniger eines unter vielen war. Das ist ein ganz großer Unterschied zur letzten Wahl 2019. Da war das einer der ganz bestimmenden Themen und man sieht das auch in der Wahlforschung. Jetzt hat es so ausgeschaut, ob das eigentlich ein vernachlässigendes Thema wird, aber durch das Hochwasser, durch diese mediale Berichterstattung, auch durch diese unglaubliche Betroffenheit, sehen wir jetzt, dass eigentlich das Land über nichts anderes spricht als über Hochwasser.
Bisher wurde die politische Debatte vor allem von Themen wie Migration, Sicherheit oder Terrorismus bestimmt. Bereiche, die sich vor allem die rechtspopulistische FPÖ und die Volkspartei auf die Fahnen schreiben. Das hat sich schlagartig geändert.
Also die Grünen sind sicher jene Partei, die am meisten profitieren kann von diesen Starkregenereignissen. Ihr Kernthema Klimaschutz hat plötzlich wieder einen massiven Aufwind bekommen.
Unsere Kollegin Ona Kreuz-Leitner glaubt allerdings, es kommt darauf an, wie die Grünen mit dem Unwetter umgehen werden.
Natürlich haben sie auch ein Problem mit der aktuellen Lage, weil nur negative Botschaften funktionieren in einem Wahlkampf auch nicht. Das sieht man auch in der Grünen-Kampagne, die sich nicht auf die Katastrophe fokussiert, sondern eher auch auf positive Botschaften. Beispielsweise plakatierten die Grünen Wähl, als ob es einen Morgen gäbe, was ja ein positives Framing für den Klimaschutz ist. Da wird man sehen, auch wie sie es schaffen werden, die Unwetter zu ihren Gunsten zu nutzen.
Klar ist, dass die Flutkatastrophe gerade fast jeden in Österreich beschäftigt. Und zumindest ein Teil der Bevölkerung sieht im Hochwasser ein deutliches Zeichen dafür, dass es Maßnahmen gegen die Klimakrise braucht.
Das zeigt sich auch in den sozialen Medien, wo jetzt diejenigen kritisiert werden, die den Klimawandel in der Vergangenheit kleingeredet haben. Zum Beispiel Herbert Kickl und seine FPÖ.
CO2-Ausstoß durch den Menschen gibt es vor der Phase der Industrialisierung nicht. Und trotzdem hat es Eiszeiten gegeben und trotzdem hat es Wärmephasen gegeben. Wer definiert, dass das Klima, so wie wir es um 1870 hatten, das ist ja der Messpunkt für alle diese Temperaturveränderungen, dass das der Normzustand des Klimas ist? Wer sagt das?
Was der FPÖ vor allem schaden kann, ist, dass ihre Themen jetzt verdrängt wurden. Also das Thema Klimaschutz ist jetzt unter FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wählern kein großer Motivationsfaktor, aber jetzt auch nichts, weshalb man nicht die FPÖ wählt. Also die Leute, die die FPÖ wählen, wissen, wie die FPÖ zu dem Thema steht. Das wird nicht viel ändern.
Den traditionellen FPÖ-Wählerinnen und Wählern geht es wohl vor allem darum, wie die Freiheitlichen über Migration oder Sicherheit sprechen und nicht, wie sich die Partei jetzt zum Hochwasser äußert.
Allerdings könnte die FPÖ einholen, was sie in der Vergangenheit über den Klimawandel gesagt hat. Da geht es um Augenmaß und Verhältnismäßigkeit beim Klimaschutz beispielsweise. Oder im FPÖ-Wahlprogramm heißt es, Umweltschutz ist mehr als Klimahysterie. Da ist die Frage, wie das die Leute aufnehmen.
Die FPÖ hat sich in der Vergangenheit vermehrt gegen Klimaschutzmaßnahmen ausgesprochen und auch den menschengemachten Klimawandel angezweifelt. Parteichef Herbert Kickl hat Klimaaktivisten sogar als Terroristen bezeichnet.
Und diese Bilder von den FPÖ-Wahlplakaten, die jetzt untergehen, die unter Wasser stehen, die haben fast was Ikonisches.
Die FPÖ hat nämlich unter anderem ein Zitat aus der Bibel auf ihre Wahlplakate gedruckt. Euer Wille geschehe.
Also diese Klimawandelleugnerpartei, die jetzt plakatiert, euer Wille geschehe, und das ist einfach geflutet, das Gebiet. Da glaube ich schon, dass das einerseits auf der Bildebene massiv wirken kann und auf der anderen Seite natürlich auch, weil die Debatte hochkommt. Klima ist sozusagen ein Überlebensthema. Wir haben das jetzt gerade gesehen. Und das wird, glaube ich, doch einen ziemlichen Einschlag noch machen.
Vielleicht ist die FPÖ auch deshalb gerade besonders zurückhaltend. Sie will verhindern, so kurz vor der Wahl noch etwas zu sagen, das ihr schaden könnte.
Die Frage ist, ob es noch ein paar PR-Desaster gibt, ob es Wortmeldungen gibt, die vielleicht sehr kritisch aufgenommen werden. Das ist bis jetzt überhaupt noch nicht passiert, also Fettnäpfchen gab es jetzt noch keine.
In ein solches Fettnäpfchen ist beispielsweise Armin Laschet im deutschen Bundestagswahlkampf 2021 getreten. Laschet war damals Kanzlerkandidat der CDU. Kurz vor der Wahl gab es im Bundesland Nordrhein-Westfalen ein Hochwasser. Bei einem Vorortbesuch wurde Laschet dabei gefilmt, wie er während der Rede des Bundespräsidenten im Hintergrund scherzte und lachte. Die Bilder lösten heftige Reaktionen aus. Die CDU verlor bei der Wahl fast 9%.
Bislang sind solche Fettnäpfchen in Österreich ausgeblieben. Auch die ÖVP hat es geschafft, dass keine breite Debatte über das Renaturierungsgesetz losgebrochen ist.
Das Renaturierungsgesetz an sich ist insgesamt eine ziemlich verkorkste Geschichte, wie das dann abgelaufen ist. Wenn wir jetzt sehen, dass Nehammer mehr oder weniger die Koalition fast sprengen wollte, obwohl das ein Gesetz ist, das dem Hochwasserschutz massiv gedient hätte, dann kriegen wir diese Absurdität irgendwie in diesen Tagen vor Augen geführt, ja.
Unser Kollege meint, eigentlich ist es verwunderlich, dass der ÖVP der Streit um das Gesetz nicht stärker schadet.
Zuerst machen sie dieses Renaturierungsgesetz, diese Blockade, versuchen das mit allen Mitteln zu verhindern und stellen sich, wenn dann diese Naturgewalt kommt, plötzlich als Retter dar. Und da haben die einfach ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil man kann nicht vorher was anderes sagen, als man dann irgendwie tut. Also das geht sie nicht aus.
Was der ÖVP wohl zugutekommt, die Menschen, die von der Flut betroffen sind, die machen sich gerade vor allem Sorgen um ihre eigene Existenz.
Ich glaube nicht, dass das Thema Renaturierungsgesetz jetzt das erste ist, woran die Menschen denken, wenn sie diese Überschwemmungen sehen, wenn sie die Ausmaße dieses Starkregens sehen. Da geht es zuerst einmal um den Schock, beziehungsweise die Leute, die betroffen sind, darum, ihr Hab und Gut zu sichern, zu überlegen, wie man weitermacht, wenn das eigene Haus überschwemmt ist.
Auch bei Naturkatastrophen in der Vergangenheit zeigt sich, dass sie häufig keinen großen Einfluss auf Wahlentscheidungen nehmen. Zum Beispiel, wenn man auf die Europawahl im Juni schaut.
Da war es ja so, dass eine steirische Gemeinde, also Deutsch-Feistritz, hat es faktisch weggeschwemmt am Tag vor der EU-Wahl. Da sind sogar die Wahllokale weggeschwemmt worden. Und am nächsten Tag hat die EU-Wahl stattgefunden und die stärkste Partei im Ort war mit Abstand die FPÖ, die den Klimawandel leugnet. Also da ist es für mich so eine kognitive Dissonanz da, die eigentlich schon beim Zuschauen wehtut.
Man muss allerdings auch dazu sagen, das Hochwasser in der Steiermark war damals ein regionales Ereignis und überhaupt nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation.
Aber so ein Jahrhunderthochwasser, das jetzt mittlerweile auch alle 11 Jahre auftritt, ist dann schon was Ikonisches meines Erachtens. Von dem her glaube ich, dass sie doch jetzt was drehen wird.
Die Frage ist nur, in welche Richtung? Dass die Grünen nach dem Hochwasser stark zulegen werden, das glaubt unser Kollege Benedikt Narodaslawski nicht. Denn auch sie haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Immerhin sind die Grünen Regierungspartei und hätten 4 Jahre lang die Chance gehabt, mehr im Hochwasserschutz voranzutreiben.
Die Grünen haben zwar einiges durchgebracht, man sieht es ja auch an der Treibhausgasbilanz, dass die sich deutlich verbessert hat, aber sie haben auch Projekte nicht durchgebracht, eben wie das Klimaschutzgesetz, auch das Erneuerbaren Wärmegesetz, das ist eigentlich ein schlechter Kompromiss worden.
Eine aktuelle Erhebung vom Kontextinstitut für Klimafragen zeigt, den meisten Wählerinnen und Wählern ist es seit dem Hochwasser tatsächlich wichtiger, dass Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden. Das gilt für alle Parteien hinweg. Sogar bei der FPÖ fordern mehr als 70% der Befragten, dass zum Beispiel weniger Boden versiegelt wird und dass die Partei mehr Wert auf die Anpassung an Extremwetterereignisse legt.
Die Grünen profitieren allerdings kaum von diesem Stimmungsschwenk. Das Meinungsforschungsinstitut OGM hat im Auftrag des Magazins Blickwechsel für den Sender Servus TV untersucht, wie sich das Hochwasser auf die Entscheidung der WählerInnen auswirkt. Und da zeigt sich, die Grünen liegen unverändert bei rund 10%. Wer dagegen profitiert, das ist Kanzler Karl Nehammer. Sein Auftritt als Krisenmanager pusht die Volkspartei offenbar mit 25% eindeutig auf Platz 2, nur einen Prozentpunkt hinter die FPÖ. Die SPÖ würde demnach mit 21% klar auf Platz 3 landen.
Wahlkämpfe funktionieren eben ganz stark über Bilder und Emotionen. Die Bilder des Kanzlers, der in der Krise hilft, die wirken viel stärker als die Erinnerung an ein kompliziertes Gesetz, das irgendjemand verhindern wollte. Womöglich führt die Flutkatastrophe ja dazu, dass der Klimaschutz insgesamt wieder stärker auf die Agenda der Parteien rückt, weil er für die Wählerinnen und Wähler wieder wichtiger wird. Dass die Katastrophe die Wahl grundlegend dreht, ist aber sehr unwahrscheinlich. Aber ganz genau wissen wir das erst am Abend vom 29. September. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neubert. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.